In einer Zeit von echten Nöten und schweren Herausforderungen, da schreibt Jakobus, der Halbbruder von Jesus, den Christen in den verschiedenen Ländern um Judäa herum einen pastoralen Brief. Einen Brief voller Ratschläge, voller Ermutigungen, aber auch Warnungen und strengen Hinweisen. Eine große Spannung, und das spürte Jakobus scheinbar sehr deutlich, vielleicht wurde es ihm an unterschiedlichen Stellen berichtet, eine Spannung, die bestand offensichtlich zwischen Armen und Reichen, sowohl in der Gesellschaft damals als auch in den Gemeinden, unter den Brüdern. In den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts, da gab es außerdem eine Reihe von Missernten, sodass die wirtschaftlichen Verhältnisse immer deutlicher das Leben bestimmten. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte von einer großen Hungersnot und Paulus, der große Spenden einsammelt, damit den Bedürftigen geholfen werden kann. Aber es wurde deutlich, wer konnte sich was leisten? Wer hatte Beziehungen zu mächtigen Leuten, die zusätzliche Lebensmittel beschaffen konnten? Und es braucht keine große Fantasie, um sich vorzustellen, wie hier Misstrauen und Unmut und Streitigkeiten und Neid zwischen den Leuten, zwischen den Bürgern und ja auch selbst unter den Brüdern in den Gemeinden aufkam. Und Jakobus, er schreibt nun diesen Brief an die Gemeinden, sie wurden verteilt oder sie wurden weitergereicht in den unterschiedlichen Gemeinden. Und er schreibt in dieser angespannten Situation einen ganz merkwürdigen Rat. Er sagt, rühme dich, Bruder. Rühme dich. Das klingt so merkwürdig, dass wir erstmal aufhorchen. Wie kann das der Rat sein? Rühme dich, Bruder. Das klingt doch irgendwie nach Angeberei. Es hört sich so an wie so ein politischer Wahlkampf oder psychologische Motivationsstrategie. Jakobus, meinst du das ernst? Ist dein Rat einfach selbstbewusst und ehrgeizig in eine Situation zu gehen und sich selbst anzuspornen? Ja, ich kann das, ich bin der Größte, keiner kann mir was sagen. Ist das, was Jakobus hier rät? Oh nein. Jakobus, er meint es zutiefst geistlich und theologisch, gläubig und ja auch ganz praktisch und hilfreich. Schlag doch mit mir auf den Jakobusbrief im ersten Kapitel und hier lesen wir die Verse 9 bis 11. Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 9. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Rühme dich, Bruder. Das ist die Hauptaussage unseres Textes. Rühme dich. Doch wir müssen etwas genauer hinschauen, was Jakobus hier tatsächlich meint, damit wir es auch richtig anwenden können und nicht bloß mit aufgeblasener, stolzer Brust hier den Gottesdienst verlassen, aufgepusht von irgendwelchen leeren Phrasen oder gefüllt mit Selbstsucht. Was meint Jakobus hier? Erstens, armer Bruder, rühme dich. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Der niedrige Bruder, hier ist nicht die Körpergröße gemeint, sondern Jakobus beschreibt die sozialen Verhältnisse. Und das traf wohl auf den allergrößten Teil der Christen zu, dass sie niedrig waren. Die Christen in Syrien und um Palästina herum, sie waren zumeist arm. Sie hatten wenig Mittel. Wir würden heute sagen, die soziale Unterschicht oder niedrige Mittelschicht vielleicht. Ja, viele, die fliehen mussten aus Jerusalem oder aus anderen Gebieten, die konnten sich ihr altes Gewerbe nicht einfach so schnell wieder aufbauen. Sie mussten vieles zurücklassen. Im Hebräerbrief lesen wir sogar, dass manche sogar erdulden mussten, dass ihnen all ihre Güter geraubt wurden. Und dann flohen sie in irgendwelche Richtungen und sie arbeiteten von der Hand in den Mund. Niedriglohnsektor, würden wir vielleicht heute sagen. Ja, also das, was sie erarbeiten, es reichte gerade so zum Leben. Und vielleicht auch nur knapp. Es waren schwierige Zeiten nun. Missernten, Hungersnöte, die Lebensmittelpreise steigen. Und sie hatten sich nichts angespart. Sie hatten kein großes Sparkonto, von dem sie dann zehren konnten in diesen Zeiten. Sie mussten schauen, wo man die Lebensmittel günstig bekommen kann, welcher Marktplatz vielleicht Discounterpreise anbietet. Die niedrigen Brüder, es waren die Christen und es waren die Familien, die Frauen sind hier natürlich mit hineingenommen, die kein einfaches, bequemes, luxuriöses Leben hatten, sondern neben den täglichen Herausforderungen der Arbeit eben auch erlebten, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden, betrogen zu werden. Sie mussten mit Enttäuschungen kämpfen. Sie waren niedrige Brüder. Doch nicht nur das. Oftmals schlimmer als das niedrige Einkommen oder die niedrige Arbeit ist die niedrige Stellung, die damit einhergeht. Diese Christen, sie hatten in der Gesellschaft, in der sie lebten, hatten sie kein Ansehen. Keinen hohen Namen. Überhaupt keinen Einfluss. Niemand interessierte sich dafür, was sie sagten, was sie meinten. Niemand schaute auf sie. Sie waren die Letzten in der Reihe, die Fußabtreter, diejenigen, die bestenfalls bemitleidet wurden, in den meisten Fällen aber verspottet wurden. Niedrige Brüder, wer kümmert sich um sie? Wer achtet auf sie? Wen interessieren sie? Tagelöhner, Unterschicht, Billigarbeiter. Wen interessiert, wer sie waren? Wen interessiert, was sie dachten? Wen interessiert, wie es ihnen geht? Niemand vertrat sie in der Bürgerversammlung. Sie konnten nicht einfach eine Brieftaube an hohe Geschäftsleute schicken, die ihnen noch einen Gefallen schulden. Sie konnten nicht eine große Spende diesem oder jenem Senatoren zukommen lassen, um ihr Unternehmen zu fördern oder auch nur vor Gericht zum Recht zu kommen. Ja, Jakobus, er schreibt zu niedrigen Brüdern. Niedrige Lebensverhältnisse erniedrigt in einer Gesellschaft, in der sie nichts galten. Was würdest du einem solchen Christen raten? Ich habe es mich auch gefragt. Was wäre dein Lösungsansatz, dein Ratschlag in so einer Situation? Und für mich war es ehrlich gesagt durchaus beschämend, denn ich weiß nicht, ob ich so deutlich und so klar vor Augen gehabt hätte, was Jakobus hier offensichtlich mit solch einem Scharfsinn sieht und ergreift und erfasst und sieht, hier ist erstmal die größte Not. Er beschreibt in so wunderbar erhebenden, ja im wahrsten Sinne des Wortes, erhebenden Worten, Bruder, rühme dich deiner Hoheit. Und hier finden wir etwas von dem Geschmack dessen, was Jakobus mit der Weisheit meint, um die wir Gott in Zeiten des Mangels bitten sollen. Was für einen Unterschied kann ein Perspektivwechsel schon machen? Kennt ihr die Geschichte, als Elisas Knecht das feindliche Heer sah? Das assyrische Heer, das die ganze Stadt Dothan umringte, um Elisa zu schnappen. Und Elisa, er betete zu Gott und sagte, Herr, möge doch seinem Knecht die Augen öffnen. Und auf einmal sah er eine riesige Schar flammender Engel in Kriegswagen. Und Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Sind wir nicht oftmals ebenso blind? Wir sehen die Herausforderungen und wir sehen die Nöte und wir sehen die Probleme und wir sacken zusammen, wir sinken herab und sehen nicht. was eigentlich hinter uns steht, was eigentlich über uns steht. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Wir sehen die Größe der Feinde, aber sind blind für die Höhe unseres Gottes. Und hier spricht Jakobus nicht nur von einer möglichen Hilfe aus der Not, sondern von der Hoheit und von einer hohen Stellung, die sie als Gläubige bereits haben. Rühme dich deiner Hoheit, jetzt, hier an diesem Tag, Bruder. Du erniedrigte Schwester, erniedrigter Bruder, rühme dich deiner Höhe. Schau auf die Erhabenheit, die du doch hast durch den Glauben. Die Höhe, aus der Jesus Christus hinabgestiegen ist, um Mensch zu werden. Und in die er wieder aufgefahren ist bei der Himmelfahrt. Mit diesem Ort bist du verbunden. Mit der Höhe. Der himmlischen Höhe. Aus der Höhe hat Gott dir seinen Heiligen Geist gesandt. Deine Stellung ist, du bist ein Bürger der himmlischen Höhe, der himmlischen Stadt. Du bist mit Jesus verbunden, der auf dem Thron sitzt, zur Rechten der Macht in der Höhe. Und er hört auf dein Gebet. Du hast unbeschränkten Zugang zu dem, der die ganze Welt regiert, der alles in seiner Vorsehung leitet. Die größten Schulden sind dir erlassen, die Sündenschuld vor dem gerechten und heiligen Gott, der sein Anrecht von jedem Menschen fordern wird. Und kein Geld der Welt kann auch nur eine einzige Seele freikaufen von der Schuld, die wir Menschen haben. Aber da, wo du ein Bruder bist, wo du eine Schwester bist, da, wo du mit Christus aus der Höhe verbunden bist, sind dir deine Schulden vergeben, bezahlt, abgetragen. Die Gläubigen wurden freigekauft, die Schulden bezahlt, das ewige Elend abgewendet, die Strafe für die, die ihre Schulden nicht bezahlen können. Du bist ein Kind Gottes, mit neuem Leben, Wiedergeburt aus der Höhe. Du bist wertgeschätzt im Himmel. Der Vater gibt Acht auf sein Kind. Wenn dir auch nur ein Haar gekrümmt wird, kommt es vor den obersten himmlischen Gerichtshof. Bist du dir dessen bewusst? Das, was dir passiert und dir angetan wird, das hat große Relevanz. Vielleicht nicht vor den Menschen in dieser Welt, aber im Himmel, in der Höhe, vor Gott, weißt du das. Jesus, der Herr aller Herren und König aller Könige, er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir angetan. Jesus nimmt es persönlich. Als Saulus die Gemeinde verfolgte, da rief Jesus: Saulus, was verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich so sehr mit den Seinen, dass er sagt, es ist oberste Majestätsbeleidigung, wer einem meiner geringsten Brüder etwas antut. Bist du dir eigentlich bewusst, dass die einflussreichsten Personen dieser Welt, diejenigen, die täglich große Beachtung finden in den Medien, jedes ihrer Worte wird gehört und gelesen und weiterverbreitet. Weißt du, dass das nichts ist im Vergleich des Vorrechts in der Höhe, der Hoheit eines Christen? Wenn du ein Christ bist, dann bist du nicht nur Bürger des Himmelreiches, sondern auch Erbe, Miterbe Christi, sagt die Bibel. Der reichste Prinz, der älteste Sohn des größten Geschäftsimperiums, der erwartet, mit 18 ausbezahlt zu werden und auf einem Schlag Millionär zu sein oder Milliardär zu sein. Sein Erbe ist nicht so viel wert wie der Dreck unter deinem Fingernagel. Im Vergleich mit dem Erbe aus der Höhe und der Ehrenstellung, in die wir Gläubigen durch Christus gestellt sind. Rühme dich, Bruder. deiner Hoheit. In Jakobus 2, Vers 5, da schreibt Jakobus selbst: Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Hört, geliebte Brüder, habt ihr vergessen eure Hoheit? Der Gemeinde in Smyrna sagt der auferstandene Herr in Offenbarung 2, Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Du bist reich. Ja, arm und doch reich, erniedrigt und doch erhöht, ausgeschlossen von der Welt und doch Zutritt zu der Gemeinschaft der Heiligen und der Engel vor dem Angesicht Gottes. Geliebt und beachtet von Gott selbst, der Kehricht dieser Welt, aber der Ehrenschmuck des Herrn. Rühme dich, Bruder, deiner Hoheit. Nun, diese Aufforderung, sie trägt eine Warnung. Jakobus, er gibt nicht zuallererst ein paar Ideen, wie die niedrigen Christen schnell aufsteigen können in der Karriereleiter, wie sie vielleicht ein paar Genossenschaften zusammen gründen können, wie sie irgendwie ihre Lebensverhältnisse möglichst schnell bessern können, damit sie nicht mehr so verzagt und nicht mehr so in Not sein müssen. Nun, Jakobus, er geht in seinem Brief noch öfters auf das Thema Armut und Reichtum ein. Und er wird auch in manchem Sinne ganz praktisch. Aber er erkennt zuallererst eine Not, die viel tiefer sitzt. Eine Gefahr der Sünde in dieser Situation, in die die armen Christen ohne eigene Schuld hineingeraten sind. Aber in dieser Situation besteht eine Gefahr der Sünde und der falschen Sicht, einer ganz falschen Perspektive. Eine gefährliche Versuchung. Niedriger Bruder, wie steht es bei dir mit Neid? Da, wo du niedrig gestellt bist. Schaust du auf die Wohlhabenden, diejenigen, denen alles zu gelingen scheint? Und siehst du missgünstig auf sie? Die haben das nicht verdient. Ich hätte das verdient, aber die nicht. Schaust du auf die, die reich geerbt haben oder Erfolg haben im Leben und denkst, ich sollte an der Stelle stehen? Ist das wirklich alles, worauf du schaust? Bist du empfindsam für solche Regungen in deinem Herzen? Und deswegen sagt Jakobus, rühme dich deiner Hoheit, um gegen den Neid anzukämpfen, der in solchen Situationen das Herz so sehr gefangen nehmen kann. Bring es in die richtige Perspektive. Zuerst einmal schau es richtig an. Und lieber niedriger Bruder, wie steht es bei dir mit Habsucht? Paulus sagt, mit der Habsucht, dieser Begierde nach materiellen Dingen, ist fast immer der Götzendienst dabei. Diese Gier nach Reichtum, nach Produkten, nach Gütern, das kann unsere ganze Gesinnung, unser ganzes Herz erfüllen, sodass es unser einziger Maßstab dafür wird, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Leben haben. Ob es uns gut geht, ob wir zufrieden sind, ob wir glücklich sind, oder enttäuscht und traurig und klagend. Der materielle Reichtum ist der ganze Maßstab für uns, um zu sagen, ob ich niedrig oder hochgestellt bin. Ob ich geachtet oder verachtet bin. Habsucht. Es ist eine Versuchung in diesen Zeiten von Niedrigkeit. In materiellen Dingen, in Geld, in Reichtum, Die einzige Hoffnung zu sehen, die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit, um wieder irgendwie ein gutes Leben und ein bisschen Glück und Zufriedenheit zu erlangen. Und darum ist Habsucht ein Götze, an dem wir unser Herz hängen, durch den wir gut und böse definieren. Und lieber Bruder, wie steht es mit deinem Wunsch nach Menschenruhm, nach Ansehen, nach Achtung, nach Beachtung? Wird das zu deinem Gott, weil du niedrig gestellt wirst? Wir sind umringt mit Menschen in dieser Gesellschaft, in unserer Zeit wahrscheinlich noch mehr als je, die nach Beachtung schreien, aus jeder Faser ihres Körpers. Nach Aufmerksamkeit. Und sie sind bereit, alles dafür zu geben. Alles dafür in Szene zu setzen. Alles dafür hinzugeben. Um bloß Beachtung zu finden. Um bloß Aufmerksamkeit zu bekommen. Um bloß irgendwie geschätzt zu werden. Weil sie für Liebe halten, oder wenn sie beachtet werden, oder weil ihr Ego täglich nach Bestätigung giert, nach Ruhm und Beachtung der Menschen. Oh, wenn du dich in armen, in niedrigen, in erniedrigenden Umständen befindest und vielleicht auch nur gefühlt, bitte prüfe dein Herz. Hier stecken Versuchungen zur Sünde. Und ich bin fasziniert von der Weisheit von Jakobus. Wie er das so klipp und klar als allererstes aufzeigt. Hier ist eine Gefahr und hier ist das Gegenmittel. Und darum sagt er vor allem, rühme dich, Bruder. Er kanzelt nicht einfach ab und sagt, was klagt ihr euch überhaupt und so. Ständig höre ich nur euer Murren. Nein, er gibt diese Warnung damit hinein, aber er formuliert es positiv. Er bringt sofort das Gegenmittel, die Medizin. Rühme dich, Bruder, deiner Hoheit. Versinke nicht in dem Schlamm der Verzagtheit. Versinke nicht in einem Selbstmitleid der Erniedrigung. Rühme dich deiner Hoheit. Der niedrige Bruder, er rühme sich seiner Hoheit. Hier ist kein stolzes Getue gemeint. Kein billiger Vergleich mit anderen. Um irgendetwas zu haben, um auf irgendetwas herabzuschauen. Das ist eine billige Variante. Sich zu rühmen. Jemand anderen niederzumachen oder sich mit anderen zu vergleichen. Nein, was Jakobus von dir fordert, ist, denke. Und rede und bete und bezeuge das, was Jesus für dich gemacht hat. Wenn du glaubst, wenn du ein Bruder bist, wenn du eine Schwester bist, wenn du zum Herrn gehörst, diese Stellung, in die Jesus dich aus Gnade berufen hat, diese lebendige Hoffnung, die er dir aus Liebe versprochen hat. Rede darüber, denke darüber nach, sprich es aus. Lobe Jesus dafür, freue dich an diesem Wertvollen, was er für dich vollbracht hat. Öffne die Augen des Glaubens und lass deinen Mund und dein Herz voll davon sein. Von einer Dankbarkeit an der Hoheit, an dieser geistlichen Hoheit, die der Herr dir gegeben hat. Anstatt nur neidisch umherzublicken und zu seufzen und zu stöhnen und zu lästern und zu klagen, über die Lebensverhältnisse, über die Situation, über die anderen, denen es so viel besser geht. Anstatt immer nur nach Aufmerksamkeit zu winken, hier, seht, wie schlecht es mir geht. Kümmert sich denn niemand um mich? Seht doch einmal, was ich für einen Mangel, was ich für einen Bedarf habe. Nein, Jakobus sagt, lobe Gott, rühme dich dafür, was er dir für eine Hoheit verliehen hat. Selbst in niedriger Stellung in dieser Welt Bedenke doch, dass das lange nicht alles ist, was dein Leben ausmacht. Noch nicht mal das Wichtigste, was dein Leben ausmacht. Paulus schreibt, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben, in Römer 5. Wir rühmen uns Gottes. Rühmst du dich des Herrn? Lasst uns doch als Gemeindeglieder einander anspornen, wie Jakobus es hier tut, mehr über die Höhe zu reden, die wir von Christus empfangen haben. Nicht nur über unsere zeitliche Niedrigkeit und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen. Lasst uns einander anspornen zur Freude und zur Dankbarkeit über das, was Christus für uns ist und wozu er uns berufen hat. Geistliche Segnungen, die wir empfangen dürfen. Selbst in Zeiten äußerer Not. Selbst in Zeiten, wo wir vielleicht etwas vermissen, was wir einmal hatten in dieser Welt. Aber doch zu schauen auf diese Schätze des Reichtums aus der Himmelswelt, die wir haben. Jakobus Rat in Zeiten von Traurigkeit, von Niedrigkeit ist, bedenke, was du hast. Bedenke, was Christus dir ist. Bedenke, was er dir gegeben hat. Und bete zu ihm. Lobe ihn. Rühmen heißt, es kundzumachen, es herauszurufen. Ist dein Gebet, deine Beziehung zum Herrn damit geprägt, dass du ihm dankbar bist? Kund werden lässt, worüber du dich freust, dass du dankbar berichten kannst, aufzählen kannst, das, was er dir geschenkt hat. Ist das etwas, was deine Beziehung zum Herrn prägt, dass du erkennst, wer er ist und was er für dich getan hat und wie er dich reich gemacht hat im Glauben? Rühme dich deiner Hoheit. Ich meine nicht angeberisch, nicht dieses stolze Rühmen, sondern dankbar und freudig. Es ist nicht ein Rühmen dessen, was du vollbracht hast, was du geleistet hast, sondern ein Rühmen dessen, was Christus in dir tut und an dir tut. Dass er dich in die Höhe nimmt. Ein Rühmen dessen, was Gott getan hat, ja, dass er unser Herr ist, mit dem wir versöhnt sind. Und dass das Größte und Höchste ist unseres Lebens. Und zweitens, reicher Bruder, oder ich sollte vielleicht sagen, reicher Christ, rühme dich. Reicher Christ, rühme dich. Der Reiche aber rühme sich seiner Niedrigkeit. Es gab auch solche Leute in den Gemeinden, die Jakobus anschrieb, die reich waren. Nun, hier steht kein Bruder dahinter, hier steht nicht der reiche Bruder aber seiner Niedrigkeit. Und darum meinen einige, Jakobus ist irgendwie so ein vorzeitiger Marxist, der mit Reichtum nur Böses verbindet. Aber hier gebraucht er nur ein Adjektiv für reich. Also der Vers ist parallel aufgebaut zu Vers 9. Das Subjekt und Prädikat gehört also mit dazu. Ich weiß, das klingt nach Deutschunterricht. Es heißt, Jakobus spricht hier nicht nur den niedrigen Bruder an, sondern auch den reichen Bruder, der sich auch rühmen soll. Das Rühmen, das Verb, und das Bruder, es wird verbunden, es wird mit hineingenommen. Man muss es aus Vers 9 mitziehen in Vers 10. Das Rühmen und das Bruder, es gehört zu beiden Teilen dieses parallel angesetzten Satzes. Nun, gab es in den christlichen Gemeinden viele Arme, viele niedrige Arbeiter, aber eben auch vereinzelt einige Christen, die sich ein funktionierendes Unternehmen aufgebaut haben, die eine gute Stellung in der Gesellschaft hatten, die Einfluss gewonnen hatten. gerade das sorgte auch für Spannungen in den Gemeinden. Die Reichen, sie wurden geschmeichelt. Sie wurden beneidet. Sie wurden aber auch in den vielen Gemeinden mehr geschätzt als die Armen. Die Reichen, sie bekamen die besten Plätze, die Ehrenplätze, die Logenplätze in den Gemeinden. Und manche Reiche, sie prahlten von ihren Handelsreisen und was sie in den nächsten Jahren noch alles planen mit ihrem Unternehmen. Sie redeten fromm, aber halfen oft wenig den Geschwistern in Not. Und Jakobus, er geht auf all das ein und wir finden das auch noch später in diesem Brief. Aber was wir hier sehen ist, Jakobus, er geht davon aus, dass es Brüder gibt in den Gemeinden, die reich sind. Die ein gefülltes Portemonnaie haben. Die vielleicht ihre eigene Lobby, ihr eigenes Ansehen haben, eine hohe soziale Stellung. Die etwas zu sagen haben. Die gewohnt sind, Beachtung zu bekommen. Die täglich in ihrer Arbeit durch ihre Bediensteten gespiegelt bekommen. Oh, was du sagst, das zählt. Was rät Jakobus ihnen hier zuerst? Was für eine Weisheit wendet er an in Bezug auf diese reichen Christen? Er sagt nicht, schämt euch, dass ihr reich geworden seid, verkauft alle eure Habe, sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Nein, er sagt, reicher Bruder, rühme dich. Reicher Christ, rühme dich. Aber nicht deiner Höhe. Nein, rühme dich deiner Niedrigkeit. Rühme dich deiner Niedrigkeit. Und wir fragen uns, Niedrigkeit? Was erleben denn reiche und angesehene Leute für eine Niedrigkeit, für eine Erniedrigung? Kennt ihr sowas überhaupt? Jakobus, ist das ein Witz? Meinst du das irgendwie sarkastisch? Nein. Und darum erklärt Jakobus es und er begründet es eingehender mit einem bildlichen Vergleich. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Auch ein Reicher wird in dieser Welt sterben. Und all sein Hab und Gut wird vergehen. Es gehört zu der Niedrigkeit dieses Lebens, dass es schneller gehen kann, als wir es erwarten oder denken. Aber all das, was du dir aufbaust, es wird vergehen. Und dein Leben, egal wie hoch angesehen es ist, es wird enden. Deine Zeit ist befristet. Der Tod ist bereits schon im Prozess. Das gehört zur Erniedrigung dieses Lebens. In den Wüstengegenden, die Jakobus vertraut waren, da wachsen Gräser und Feldblumen bei etwas Wasser in ganz kurzer Zeit auf. Es regnet mal eine Nacht oder ein paar Tage und plötzlich sprießt es überall auf. All diese kleinen Samen, sie wittern sofort ihre Chance und sagen, jetzt oder nie. Und überall grünt es und Blüten und Blumen, sie tauchen auf und auf einmal blüht die Wüste. Vielleicht kennt ihr solche Doku-Serien oder solche Bildbände, wo man denkt, eine völlige Sandwüste und plötzlich in kurzer Zeit und alles blüht. Und es sieht schön aus und angenehm und fruchtbar. Und Jakobus sagt, dann geht die Sonne auf. Und sie wird heißer und heißer. Und am Mittag kommt noch ein heißer Wind dazu. Die Hitze. Und auf einmal sind die Gräser, die eben noch so schön grün aufgeblüht waren, mit all den schönen farbigen Blüten, sie sind vertrocknet, verdorrt. Es ist kein Leben mehr drin. So schnell, wie sie aufgekommen sind, so schnell sind sie wieder dahin. Alles gelb, verdorrt, braun, Die Hitze der Sonne kam zügig, kräftig an einem Tag und alles ist verwelkt. Reicher Christ, du hast keine Sicherheit in diesem Leben. Nicht mal der morgige Tag ist dir versprochen. Egal wie viel du auf deinem Bankkonto hast, egal wie viele Airbags du in deinem Auto hast, du kannst morgen sterben. Und du kannst nicht vor Gott treten und sagen, ich hatte aber noch Pläne. Du kannst nicht vor Gott treten und sagen, ich wollte mein Geld aber für was anderes noch ausgeben. Du kannst nicht vor Gott treten und sagen, du schuldest mir aber noch ein längeres Leben. Gott schuldet dir keine einzige Stunde. Nicht den heutigen Tag. Und es gehört zu der Niedrigkeit dieses Lebens, dass wir uns vergegenwärtigen. Das ist im Nu vorbei. Und es trifft jeden, ausnahmslos. Vielleicht hast du noch Zeit bis übermorgen. Vielleicht lebst du noch 30 oder 50 oder 80 Jahre. Aber letztendlich ist dein Leben eines Tages vorbei. Und in dem Lauf dieser Welt war dein Leben dann nur ein Augenblick, nur einen kurzen Moment. Wer wird sich an dich erinnern? In der nächsten Generation oder in der übernächsten? Deine Errungenschaften, ein kurzes Aufblühen. Und was ist dann? Weißt du das? Beschäftigt das dich das? Der Tod ist begrenzt, deine Zeit, und du weißt nicht, wann er kommt, und du stehst nicht darüber. Du hast kein einziges Mittel gegen den Tod. Egal wie gut deine Krankenversicherung ist, wie viele Zusatzversicherungen du hast, wie viele Ärzte du kennst und auch alles, was du jetzt aufgebaut hast an Gewinn, an Geld auf deinem Konto, Aktien in verschiedenen Märkten, gerüstet gegen alle Unsicherheiten, gegen alle Schwankungen des Marktes. Überall hast du noch irgendwie etwas im Petto und kannst dennoch Gewinn draus schlagen. Du hast ein Haus und zwei Autos und ein Geschäft. Was immer du hast und woran du dich erfreust, es wird vergehen. Alles wird vergehen in dieser Welt. Die Blume deines Lebens wird abfallen. Im Psalm 49, da heißt es, Vers 16, fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Diese Blume fällt ab und du kannst es nicht mitnehmen. Und auch alles Ansehen, alle Schönheit, dein ganzer Ruhm ist nur von kurzer Dauer. Wir graben Gräber aus in Ägypten oder sonst wo mit reichen Grabbeigaben, mit Schildern und Schwertern. Und was sehen wir? Sie sind genauso verrostet, als wenn wir irgendetwas bei uns im Garten verbuddeln würden. Nichts konnten sie mitnehmen. Die Einflussreichsten werden noch ein paar Generationen bedacht. Doch irgendwann ändert sich plötzlich das Moralempfinden, das Geschichtsempfinden und die einstigen Helden werden in Verbrecher der Geschichte umbenannt. Die Zierde seines Ansehens ist verdorben. Schon zu Lebzeiten geben viele Menschen Reichtümer aus, um noch irgendwie eine äußere Schönheit zu erhalten, um die Falten zu glätten, um das Altern zu verlangsamen, alle möglichen Cremes und um das jugendliche Aussehen irgendwie noch etwas zu konservieren. Aber es wird alles dahin gehen. Und das ist demütigend für uns Menschen. Das ist erniedrigend. Wir sind nämlich gewohnt an diesen Dingen, an diesen Symbolen unseres Status, an den materiellen Gütern, unser Leben zu hängen. Das zum Hauptgegenstand unserer Freude zu machen. Und zu bedenken, dass es alles im Nu aus sein kann. Und dass es alles vergänglich ist und dass nichts davon in irgendeiner Weise bleibt. Das ist demütigend. Es ist erniedrigend. Und je mehr dein Herz an diesen Statussymbolen und dem Ruhm der Welt hängt, desto schmerzhafter und zerstörerischer ist es für die Seele. Schau mal an, was mit so manchen Stars passiert im Alter. Die gewohnt waren, alle Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie viele enden in Trunksucht, in Depression, in Hoffnungslosigkeit. Und in gewisser Weise sind wir alle reich, hier in dieser westlichen Welt, mitten in Europa. Aber Reichtum ist natürlich auch immer im Verhältnis zu sehen, nicht nur global, sondern auch im direkten Umfeld. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten diese Warnung deutlich hören. Jakobus, er warnt den reichen Bruder vor Stolz und falschem Vertrauen. Paulus, er fragt die Korinther einmal, was habt ihr eigentlich, was ihr nicht bekommen habt? Und wenn ihr es doch bekommen habt, warum rühmt ihr euch dann, als hättet ihr es nicht bekommen? Als hättet ihr es euch selber erarbeitet. 1. Korinther 4, Vers 7. Blick nicht mit falschem Stolz auf dein Leben, auf das, was du geschafft hast, auf das, was du aufgebaut hast, was du schon alles bewirkt hast, was du für große Fähigkeiten hast. In Jakobus 4, Vers 16 mahnt er die reichen Christen, nun aber rühmt ihr euch eurer Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Vertraue nicht auf Reichtum und Erfolg. Rühme dich nicht auf deine eigenen Leistungen. Setze deine Hoffnung nicht darauf, was du hast, was du erworben hast. Es wird alles vergehen. Und oftmals schneller, als du es dir vorstellen kannst. Darum gebraucht Jakobus dieses Bild der Wüstenblume. Prüfe dein Herz. Wie stehst du zu den Dingen, die Gott dir gegeben hat, in seiner Güte, in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, um sie zu genießen? Wie gebrauchst du sie? Denkst du, du hast es verdient? Gott ist es mir schuldig? Und wenn ich es einmal nicht habe, klage ich Gott an? Ich habe ein Gewohnheitsrecht? Und wie steht es mit deiner Genügsamkeit? Mit deiner Zufriedenheit? Kannst du dankbar und zufrieden das Gute aus Gottes Hand nehmen? Oder weckt der Besitz nur noch mehr Begierden und Wünsche, wie so ein Beutel ohne Boden? Was hilft gegen die Versuchungen des Reichtums? Was hilft davor, dass ich mein Herz nicht in falscher Weise an diese irdischen und vergänglichen Güter hänge? Jakobus, er sagt, rühme dich deiner Niedrigkeit. Es bedeutet, denke und rede und bete und bezeuge, dass Gott allein die Ehre gebührt, du aber gering bist und nichts Gutes verdient hast. Preise Gott dafür, dass er dir in seiner Gnade die Augen dafür geöffnet hat, dass diese Welt vergeht und all ihre Lust und all ihre Begierden und all ihre Sehnsüchte und alles, was die Werbung uns präsentiert, es wird alles vergehen. Rühme dich, dass du das erkennen darfst. Aber vor allem, dass du erkennen darfst, dass das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dass das, was Gott verheißt und das, was Gott gibt aus seiner Höhe, dass das ewigen Wert hat. Alle Stärke und aller Reichtum der Menschen geht dahin, aber du wurdest vom Gesetz Gottes erniedrigt. Du durftest erkennen, was für ein sündiger und schwacher und untauglicher Wurm du eigentlich bist. Egal, was die Menschen dir sagen, egal, wie viele sich vor dir niederbeugen und dir die Füße küssen, rühme dich dafür, dass du erkennen darfst, ich bin nur Staub. Alle Menschen sind wie Gras, die Nationen wie ein Tropfen am Eimer. Oh, vor Gott sind wir alle nichts. Und alles Rühmen der Menschen, alles Vertrauen auf ihren Gewinn, auf ihre eigene Kraft, ist so lächerlich. Lächerlich. Psalm 49 nochmal, ab Vers 7. Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Alles Silber und Gold wird am Todestag wertlos sein. Das wird eine Wirtschaftskrise sein. Und an den Tag des Gerichts, was wird euer Geld wert sein? Nichts. Völlig nutzlos. Das, was wertvoll ist und die eigene Schwachheit, ist die eigene Schwachheit und die Bedürftigkeit zu erkennen. Spurgeon sagte einmal, das, was dich qualifiziert, zu Christus zu kommen, ist deine mangelnde Qualifikation. Dass du erkennst, du hast nichts, was du geben kannst. Dass wir Gnade brauchen. Die Gnade von Jesus Christus, der selbst aus der Höhe gekommen ist und sich erniedrigt hat. Er wurde arm für verdorbene Sünder, damit wir durch ihn reich würden an Gnade und Vergebung. Jesus ist gestorben am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben, das einzige Leben, das so reich und wertvoll ist, um damit tatsächlich Menschen zu erlösen. Er ist auferstanden aus den Toten. Er hat den Tod und die Hölle besiegt. Er hat allein Macht, wirklich zu erhöhen, höher als diese Welt erhöhen kann. Aber wehe dem, der sich selbst erhöht, denn der soll erniedrigt werden, sagt Jesus. Wer sich aber selbst erniedrigt, das heißt, wer sich demütigt und Buße tut und an Jesus glaubt, oh ja, der soll und er wird erhöht werden in Ewigkeit. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, und er, Jesus, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Kannst du dich deiner Schwachheit rühmen, dieser Erkenntnis deiner Niedrigkeit? Kannst du dich freuen, mit dem verbunden zu sein, der von dieser Welt verachtet und verspottet wird? Jesus Christus. Ja, rühme dich dieser Niedrigkeit, dass du allein aus Gnade, ohne eigenen Verdienst, Vergebung deiner Sünden empfangen darfst im Herrn. Rühme dich dafür, dass Gott dir die Augen geöffnet hat, zu sehen, wie gering und wertlos die Schätze dieser Welt sind. Und selbst das, was du hast und gebrauchen kannst im Leben und genießen kannst, dass es nichts ist im Vergleich zu dem Reichtum, Christus zu haben. Und dass es viel besser ist, arm und gering und erniedrigt zu sein, aber Christus zu haben, als allen Reichtum dieser Welt, aber Christus nicht zu kennen. Rühme dich, ja, denke darüber nach, bezeuge es. Sprich darüber zu denen, die so sehr auf die äußeren Dinge schauen. Ich bin nichts. Schau nicht auf mich, als wäre ich groß in mir selbst. Das, was mich reich macht, ist nicht Silber und Gold. Aber ich möchte dir von dem erzählen, was ich habe. Von dem, was wirklich Reichtum ist. Ich habe Gnade empfangen. Meine Schulden sind mir abgetragen worden. Ich habe Christus empfangen. Lobe Gott dafür, dass diese vergängliche Welt dein Herz nicht knechten und verblenden darf. Dass alle Schmeichelei dich nicht mehr täuschen kann. Dass du ein armer Sünder bist, der allein aus Gnade ewiges Leben in Christus hat. Kannst du dich dieser Niedrigkeit rühmen? Möge Gott uns helfen, uns allein in ihm zu rühmen. Amen.